systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Montag, der 19. Mai 2025. Willkommen zur 245. Ausgabe von Systemrelevant. Scheinbar ist schon wieder ein Quartal rum. Was weiß ich daher? Weil wir einmal im Quartal einen Blick auf die wichtigsten Entscheidungen im europäischen Arbeits- und Sozialrecht werfen, die das Hugo-Sinzheimer-Institut in einem Report presst. Und darüber rede ich dann mit Ernesto Klengel und einem Gast. Dazu kommen wir gleich, der Geheimgast jetzt. Aber Ernesto, worum wird es denn heute gehen?
Ja, wir haben wieder spannende Entscheidungen auf europäischer Ebene mitgebracht. Einmal wird es gehen um Workday, also die Software, und um Betriebsvereinbarungen, die zu IT-Themen veröffentlicht werden oder abgeschlossen werden. Und da gibt es neue Anforderungen vom Europäischen Gerichtshof. Wir haben eine Entscheidung vom EGMR zur Frage sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Also auch da gibt es weitere Entwicklungen. Wir haben natürlich wieder Blitzlichter mitgebracht, was uns nochmal so besonders interessiert und wo man vielleicht dann auch nochmal im Report nachschlagen kann, wenn einem das weiter interessiert. Und wir werden zum Abschluss einen Blick auf die Regierungsprogramme werfen und mit dem spezifischen Blick eben europäisches Recht im Bereich von Arbeits- und Sozialrecht. Was ist dazu zu sagen?
Regierungsprogramme? Fragezeichen. Martin Gruber-Risak, ich grüße dich.
Hallo.
Grüß dich. Du bist Professor am Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Universität Wien und das bedeutet Österreich und Deutschland, was die Regierungsprogramme betrifft. Und an unsere Hörerinnen und Hörer vorweg wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr uns per E-Mail an systemrelevant@böckler.de antickern. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte einfach einsenden. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke und unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir zwei. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcast eurer Wahl abonniert. Dann gehen wir doch gleich mal rein. Dieses Thema Datenschutz, Ernesto, ist etwas, was uns, glaube ich, jetzt in jeder Folge in irgendeiner Form verfolgt und auch heute wieder. Du hast ja schon gesagt, die Workday-Entscheidung, da geht es um Betriebsvereinbarungen und die DSGVO-Anforderungen, die sich jetzt wohl neu ergeben oder ausgelegt werden.
Ja, das ist ja das Interessante, dass die DSGVO ist ja jetzt schon ein paar Jährchen in Kraft, aber trotzdem ist der EuGH immer wieder dran, Dinge und Grundlagenfragen zu entscheiden, häufig auch aus anderen Rechtsgebieten, wo man dann sagt, okay, wenn es zum Beispiel eben um Schadenersatzrecht geht, das ist dann auch übertragbar natürlich auch aufs Arbeitsverhältnis. Hier hatten wir jetzt aber jetzt konkreten Fall auch aus dem Arbeitsrecht und dementsprechend berichten wir darüber dann auch in unserem Report. Genauer gesagt ging es um etwas, was in Deutschland jedenfalls sehr verbreitet ist. Viele, die aus der betrieblichen Praxis kommen, die kennen das sehr gut. IT-Vereinbarungen, also beziehungsweise Betriebsvereinbarungen zu IT-Systemen, ja, weil wir haben ja ein recht weitgehendes Mitbestimmungsrecht in Datenschutzfragen beziehungsweise eben in Fragen der Leistungskontrolle und Verhaltensüberwachung und darunter fallen weite Teile des Datenschutzes und insofern sind hier die Betriebsräte oft im Boot und das ist auch gut so, denn wir kennen das sicherlich fast alle, dass irgendwie die Einführung von IT-Systemen am Arbeitsplatz nicht so richtig funktioniert, weil es einfach nicht so richtig zusammenpasst, weil Abläufe der Beschäftigten nicht mitgedacht werden und das ist eben das, wo die Betriebsräte einen Blick drauf haben. Das heißt, wenn da eine gute Beteiligung erfolgt, dann können Betriebsräte da wirklich auch eine gute Rolle spielen, dass es am Ende auch eine menschengerechte Regelung auch des Einsatzes von IT-Systemen am Ende auch gibt. Insofern ist das ein wichtiges Thema. Viele Betriebsräte kommen damit in Berührung und deshalb sind die Anforderungen, die der EuGH stellt, natürlich davon besonderem Interesse. Und hier ging es jetzt eben gerade nochmal um die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung und die ganz grundsätzliche Frage, die sich hier gestellt hat, ist, unterliegen Betriebsvereinbarungen zum Datenschutz den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung? Also so eine ganz basic Frage eigentlich, die da das Bundesarbeitsgericht dem EuGH vorgelegt hat. Die Frage ist ja, so eine Betriebsvereinbarung, ist sie im datenschutzrechtlichen Sinne eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten? Und hier, es war also ein ganz typischer Fall dementsprechend. Hier hat das Unternehmen mit SAP gearbeitet in der Personalverwaltung und wollte umsteigen auf Workday, wo wir KI-Elemente oft dann schon mit drin haben. Und es sollte wie so oft eben eine Testphase geben. Und für diese Testphase ist eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen worden, sozusagen so eine Duldungsvereinbarung, wo eben erstmal wirklich genutzt werden sollte oder eben eingeschränkt wurde und auch gesagt wurde, dass eben nur bestimmte Daten hochgeladen werden können. Und hier war eben ein Beschäftigter der Meinung, dass einmal diese Vereinbarung nicht eingehalten worden war, aber auch, dass die Vereinbarung selbst mit höherrangigem Recht, nämlich der Datenschutzgrundverordnung, nicht zu vereinbaren war, weil bestimmte Daten auf Servern des Anbieters gespeichert werden sollten. Und er meinte, dass diese Datenverarbeitung auch nicht sonst von der Datenschutzgrundverordnung gedeckt war. Also die Frage war, findet jetzt hier die Datenschutzgrundverordnung auf die Betriebsvereinbarung Anwendung? Und das war auch die Frage, die das BAG eben vorgelegt hat.
In der Datenschutzgrundverordnung gibt es nämlich diesen Artikel 88, der quasi so eine Art Öffnungsklausel quasi beinhaltet, der sagt, dass spezifischere Vorschriften, die das Arbeitsrecht betreffen, hier unberührt bleiben. Und die Frage war, ob das sozusagen in zwei Richtungen funktionieren kann, ob es nur sozusagen ein Plus an Schutz gibt oder ob es auch ein weniger sein kann. Das heißt, wenn es die Betriebsvereinbarung gibt, dann sind die weiteren Voraussetzungen der Datenschutzgrundverordnung nicht mehr zu überprüfen. Ich hoffe, ich habe das quasi auch aus deutscher Perspektive richtig wiedergegeben. Mhm. Aber deswegen haben wir überhaupt darüber diskutiert, ob die Voraussetzungen für die Datenverarbeitung nach der Datenschutzgrundverordnung überhaupt Anwendung finden müssen, wenn wir eine spezifische Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung, nämlich vor allem einer Betriebsvereinbarung haben.
Ja, in Deutschland kennen wir das als Günstigkeitsprinzip, ne? Das heißt, dass eine Betriebsvereinbarung über einer gesetzlichen Regelung nur zugunsten der Beschäftigten regeln darf. Und hier ist aber eben die Frage so ein bisschen anders gewesen, weil wir diese Klausel hatten, den 88, und man ein bisschen unsicher war, was das jetzt genau bedeutet. Und die Frage hat der EuGH relativ klar beantwortet und hat gesagt, dass die Betriebsvereinbarung alle Anforderungen der DSGVO erfüllen müssen. Also insbesondere natürlich die Verhältnismäßigkeit auch der Datenverarbeitung muss gegeben sein und man muss sich eben auf einen Rechtfertigungsgrund stützen können. Und zweitens, dass die Datenverarbeitung auch der vollen gerichtlichen Kontrolle dementsprechend unterliegt. Also dass wir hier im Anwendungsvorrang eben auch des EU-Rechts sind gegenüber Betriebsvereinbarungen, ne? Sodass wir sagen können, dass wir weiterhin eben in diesem Mindestschutzbereich sind. Die DSGVO regelt die Grundlage des Beschäftigtendatenschutzes und Betriebsvereinbarungen können darüber hinaus gehen. Ja, jetzt sind wir natürlich in der Frage, was das heißt, und da wird schon wild auch in den Betrieben und auch in den Verhandlungen diskutiert, was das jetzt für die IT-Vereinbarung eben auch bedeuten könnte. Denn es ist eben so, dass jetzt eben auch argumentiert wird, wenn es so ist, wenn die Anforderungen so sind, dass die ohnehin sagen, die DSGVO anwendbar ist, wofür brauchen wir denn dann eigentlich noch die IT-Vereinbarungen? Das glaube ich aber, das würde dann wiederum zu weit gehen, ne? Denn natürlich ist es so, dass wir hier schon nochmal spezifischere Regelungen treffen, die natürlich die DSGVO, die ja wirklich ganz allgemeine Prinzipien regelt, dass sie diese allgemeinen Regelungen dann eben schon nochmal auf die betriebliche Praxis auch runterbrechen, sodass wir dann schon eine Rechtsgrundlage haben eben für die Datenverarbeitung. Also so weit würde ich dann schon gehen, dass das weiterhin funktioniert. Aber das ist eben eine Debatte, die ist hier beleuchtet worden von Alexander Piontek und Johannes Warter. Einmal fürs deutsche und einmal für das österreichische Recht. Also auch so finde ich so in der Gesamtschau ganz interessant. Und ja, das ist eben der Punkt, den wir sicherlich in der weiteren Rechtsentwicklung auch nochmal verfolgen können.
Wenn man da was hinzufügen kann, auch als Hinweis für Betriebsräte, ist natürlich, dass sie weniger unter Druck sind, als sie das vielleicht in der Vergangenheit waren, wo Arbeitgeberinnen sich gedacht haben, wenn ich den Betriebsrat mit an Bord habe, dann ist alles in Ordnung und die Maßnahme wird zulässig, auch datenschutzrechtlich, ist es eben so nicht der Fall. Also wir sehen, dass die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen eingehalten werden müssen, was den Betriebsrat in gewisser Art und Weise entlastet, weil immer dann, wenn es nach der Datenschutzgrundverordnung eben insbesondere keinen rechtmäßigen Zweck oder auch die Verhältnismäßigkeit hier nicht gewahrt ist, dass der Betriebsrat dann schlicht und einfach sagen kann, selbst wenn ich die Betriebsvereinbarung unterzeichne, es ändert nichts an der Rechtswidrigkeit. Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Und der zweite wesentliche Aspekt ist natürlich, dass wir sehen, warum das Kollektiv so wichtig ist, weil das halt eine zweite zusätzliche Schutzschicht letztendlich darüber ist, die gewährleistet, dass auch die kollektiven Interessen hier gewahrt werden, dass zusätzlich zu der Abwägung nach Datenschutzrecht eben diese kollektive Dimension für Kontrollmaßnahmen oder auch für die Datenverarbeitung, dass die ausreichend gewahrt wird. Also ich glaube, das zeigt natürlich das besonders hohe Niveau, dass überall dort, wo es Betriebsräte gibt, im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung sowohl in Deutschland als auch in Österreich besteht.
Genau, der Betriebsrat kann über zusätzliche Anforderungen verhandeln. Da hat er die entsprechenden Mitbestimmungsrechte. Und weil nach unten hin ist eben die Grenze gesetzt durch die Datenschutzgrundverordnung. Ich glaube, wenn man es so versteht, dann ist das eine sehr positive Entwicklung, die wir da sehen.
Dann haben wir einen Fall vor dem EGMR, der in der Türkei stattfand, der Fall. Und da geht es um sexuelle Belästigung und wie es dann danach so weitergeht. Und das Grundthema, was da vor Gericht ausgetragen wurde, ist wohl, dass das Opfer sich erst in Anführungszeichen nach 2 Jahren gemeldet hat. Und dann ja, wurde das irgendwie kompliziert vor den Gerichten. Martin?
Ich würde den Fall in einem gewissen Maß sozusagen vom Staat lösen und vielleicht mal die Konstellation schildern, die man im Report nicht so sieht, aber die kann man dann nachlesen, worum es tatsächlich geht. Also im Report haben wir das ein bisschen eingedampft und haben gesagt, es stand ein sexueller Übergriff im Raum. Ganz konkret ging es um eine Zahnärztin in einer Krankenanstalt und den dortigen Chefarzt. Und nach ihrer Aussage war so, dass nachdem sie dort begonnen hat, dieser Chefarzt ihr nachgestellt hat, in einer Intensität, die man als Stalking wohl bezeichnen kann. Er hat sogar ihre Privatadresse ausfindig gemacht und hat sich dann auch immer wieder ihr gemeldet und hat dann gemeint, ich bin jetzt in der Nähe, kann ich nicht vorbeikommen. Und bei einem ganz konkreten Vorfall hat er sich in die Wohnung quasi hineingedrängt und da kam es dann auch zu einem sexuellen Übergriff, wo er sie nach ihren Aussagen zu Oralverkehr gezwungen hat, da aber in dem Kontext auch gleich gemeint hat, wenn sie das nicht dulden würde und eine Beziehung mit ihm aufnimmt, dass es dann massive dienstrechtliche Konsequenzen gäbe und dass er hier Druck ausüben würde. Also man sieht schon, das ist die eine Seite der Geschichte. Erst, aber später, viel später, 2 Jahre später, wurde das Ganze dann quasi zur Anzeige hier gebracht und ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Aber im Ergebnis hat es 2 Jahre gedauert. Das Opfer hat das damit begründet, dass sie eben in dieser Drucksituation sei, dass sie selber psychologische Beratung in Anspruch genommen hat. Und darüber hinaus, dass es eben dieses Arbeitsverhältnis gab. Und letzter Faktor, und ich glaube, der ist ganz, ganz wesentlich. Und deswegen, glaube ich, erscheint das auch in einem größeren Kontext, hat die MeToo-Debatte, also das Öffentlichmachen von solchen Übergriffen in unterschiedlichsten Kontexten, in unterschiedlichsten Staaten, auch dazu geführt, dass sie das dann dementsprechend relativiert hat. Der vermeintliche oder der Täter, dem das vorgeworfen wurde, hat eine völlig andere Erzählung hier gepflegt und hat im Wesentlichen gemeint, die Zahnärztin habe ihm nachgestellt und habe versucht, mit ihm eine Beziehung einzugehen. Und nachdem er quasi ihre sexuellen Avancen abgelehnt habe, sei sie frustriert gewesen und habe letztendlich dann einen Feldzug gegen ihn angetreten. Sie sehen, glaube ich, ganz gut, dass wir hier 2 quasi Narrative haben, die kaum miteinander irgendwie in Einklang zu bringen sind und dass ein Gericht dann schon vor dem Problem steht, welcher der beiden Parteien glauben wir. Im ganz konkreten Fall wurden 20 Zeugen, Zeuginnen hier vernommen und das Gericht hat letztendlich im Rahmen der Beweiswürdigung ist es dann sowohl im Disziplinarverfahren als auch im Strafverfahren, wenn ich das richtig im Kopf habe, zu einem Freispruch letztendlich gekommen. Die quasi das Opfer dieses sexuellen Übergriffs hat dann letztendlich auch mit Unterstützung hier das Verfahren vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hier eingeleitet und das Interessante ist, dass in dem Kontext hier der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sagt, man muss quasi die Glaubwürdigkeit von Beweisen hier, wie er das nennt, in einer kontextsensiblen Bewertung hier vornehmen. Er nennt das Kontext-sensitive und ich glaube, das ist der wesentliche Faktor dieser Entscheidung, dass er sagt, man muss die ganzen Rahmenbedingungen hier mit berücksichtigen und eine ganz wesentliche Rahmenbedingung ist eben, dass das Ganze im Kontext des Arbeitsverhältnisses hier stattgefunden hat. Und dass es da in diesem Zusammenhang gar nicht so leicht ist, das quasi sofort hier zu relevieren. Ich glaube, das ist der wesentliche Wert dieser Entscheidung. Im ganz konkreten Fall ist er zum Ergebnis gekommen, dass diese Kontext, quasi sensible Bewertung hier nicht im ausreichenden Maße stattgefunden hat, sondern dass man diesen Umstand, dass es erst 2 Jahre später hier erfolgt ist, das zu stark gewichtet wurde. Ich glaube, das ist der wesentliche Faktor dieser Entscheidung. Also ich glaube, das ist etwas, das gerade im Lichte, und ich glaube, das sieht man auch ganz gut im Lichte dieser MeToo-Debatte, hier Berücksichtigung findet. Und ich glaube, Gerichte, die das in dieser Art und Weise hier machen, haben zumindest ein sehr, sehr starkes Argument auch von Seiten des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, für eine solche Auslegung, die insbesondere eben auch den Zusammenhang und den Kontext, in dem das nicht nur stattgefunden hat, sondern insbesondere, in dem das auch nicht sofort relativiert wurde, mit einbezieht.
Ich habe eine Frage dazu, weil der Fall hat ja auch diese Spezialität, dass, also wenn das Gericht anerkennen würde, dass die Betroffene Recht hat, dann würde es ja bedeuten, dass er in ihre Wohnung eingedrungen ist, wie ich das so verstanden habe. Das heißt also, sie würde sich ja dann auch unter einer besonderen Drucksituation schon deswegen sehen. Also nicht nur die Arbeit, sondern dann auch der Einbruch in das Privatleben.
Auf der anderen Seite behauptet natürlich die andere Person, dass sie auf Einladung ihrer Wohnung gewesen wäre und sie ihm dort Avancen gemacht hätte.
Das ist dann schwierig.
Ja, also wir haben wirklich, wie so häufig, und das zeigt ja gerade die Schwierigkeit in dem Zusammenhang dieser sexuellen Übergriffe, dass wir nur zwei Personen haben. Also im österreichischen Gleichbehandlungsrecht gibt es ja eine Beweislasterleichterung oder eine Beweismaßerleichterung letztendlich, dass auch so ein Übergriff nur glaubhaft gemacht werden muss, gleichbehandlungsrechtlich. Das heißt, dass nicht der volle Beweis und die volle Überzeugung des Gerichtes gebracht werden muss, sondern wir haben nicht nur für die Diskriminierung als solche, sondern auch für Belästigungen und auch sexuelle Belästigungen hier eine Beweismaßerleichterung, wo man sagen könnte, das ist etwas, das dieser Kontext Sensibelwertung des Falles unter Umständen hier dienlich sein kann, wenngleich wir natürlich im Gleichbehandlungsrecht, wenn wir das da haben, natürlich verhältnismäßig kurze hier Verjährungsfristen haben, innerhalb derer das relativiert werden muss, damit man die gleichbehandlungsrechtlichen Spezifika hier hinbekommt.
Und ich finde auch interessant, dass der EGMR hier eben auf das Verfahren abzielt. Er sagt ja nicht, so und so war es. Diese Seite muss jetzt zwingend geglaubt werden, aber eben darauf ab, wie bestimmte Umstände halt im Rahmen einer Beweiswürdigung eben zu bewerten sind und zu gewichten sind. Ne? Und das finde ich eben auch wirklich auch nochmal interessant. Wir sind ja hier sogar im Strafverfahren. Das heißt, in einem Verfahren, wo im Prinzip ja auch die Unschuldsvermutung gilt, ja auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention festgehalten ist. Wir aber finden uns ja in der Regel im Arbeitsrecht eben nicht im Strafverfahren, sondern eben im normalen arbeitsgerichtlichen Verfahren, wo dann die Regelung, wie die Martin bereits hier jetzt erwähnt hat, nämlich die Regelung zur gestuften Beweislast oder zur Beweislastumkehr auch im Rahmen von Diskriminierungsfällen eben eine Rolle spielt. Und da müsste man dann sagen, hier ist eben so ein Umstand in besonderer Weise eben auch mit in Erwägung auch zu ziehen, eben dass eben bestimmte Rechtsverhältnisse, in denen solche Fälle auftreten, dann nochmal besonders auch zu berücksichtigen sind. Das Abhängigkeitsverhältnis eben im Arbeitsverhältnis, was eben dann dazu führen kann, dass Verfahren erst nach einer bestimmten Zeit hochkommen. In Deutschland haben wir ja den Paragraph 22 im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, der eben genau diese Beweislastumkehr auch vorsieht und was, finde ich, nicht oft nicht genügend auch beachtet wird, dass sich dieser zwar erstmal auf die Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes erstmal bezieht, aber eben auch auf Belästigungen, also auf konkrete Vorwürfe auch angewandt werden kann. Ne? Und das, finde ich, auch hier stärkt, dass der EGMR auch so eine Sichtweise.
Ja, und ich glaube, das ist wichtig, und du hast es jetzt schon einmal erwähnt, dass wir natürlich im Strafverfahren und im Verfahren nach Gleichbehandlungsrecht hier unterschiedliche Formen des Beweismaßes hier haben, dass im Zweifel für den Angeklagten eben im Gleichbehandlungsrecht nicht das Prinzip ist, sondern dort haben wir tatsächlich ein, quasi die Diskriminierungsopfer und hier auch die Belästigungsopfer unterstützende Rechtslage, die insbesondere, die kam ja ursprünglich eigentlich aus der Idee, dass dieses Diskriminierungsmotiv so schwierig nachweisbar ist als innere Motivation, aber sie erstreckt sich auch im Belästigungsfall auf die ganz konkreten hier Belästigungshandlungen. Und das ist etwas, das insbesondere, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich bei den Anwälten und Anwältinnen noch nicht so ganz quasi Fuß gefasst hat, dass es hier eben diese Spezifika des Gleichbehandlungsrechts gibt. Und ich glaube, hier diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte unterstützt noch einmal zusätzlich das, weil eben dort, um diesen Begriff noch mal zu nennen, und ich glaube, den sollte man sich einprägen, eben diese kontextsensitive Bewertung im Zusammenhang mit der Glaubwürdigkeit von Beweisen.
Das waren die zwei wichtigsten Verfahren, über die wir heute reden. Wir haben aber noch mehr, das sogenannte Best-of. Und Martin, da geht's auch gleich mal wieder um den Mindestlohn. Ich glaube, da hat Ernesto letztes Mal schon einen kleinen Teaser gemacht.
Ja, ja.
Aber vielleicht, um das noch einmal kurz den Status quo hier zu schildern. Es gibt ja die Richtlinie zur Gewährleistung angemessener Mindestlöhne in Europa. Diese Richtlinie wurde von einem skandinavischen Staat letztendlich dann angefochten mit Unterstützung eines anderen, dass es hier an einer Kompetenz der Europäischen Union der Regelung mangle. Warum ist das so? Weil wir haben zwar grundsätzlich eine sehr weite Kompetenz zur Regelung der Arbeitsbedingungen durch die Europäische Union, aber wir haben eine Ausnahme für das Arbeitsentgelt. Und es stellt sich eben die Frage, wie weit diese Ausnahme für das Arbeitsentgelt hier zu sehen ist. Die Mindestlohnrichtlinie selbst sieht ja keine konkreten Mindestlöhne vor, sondern sie unterscheidet zwischen den Staaten, in denen die Mindestlöhne durch Tarifvereinbarungen hier getroffen werden und quasi unterstützt letztendlich diesen Tarifvereinbarungsmechanismus, und auf der anderen Seite, wo es zu gesetzlichen Mindestlöhnen kommt, soll es ein nachvollziehbares Verfahren geben, das eben gewährleistet, dass die auch dementsprechend angemessen sind. Und es war jetzt die Frage, die sich hier gestellt hat, ob es hier ausreichend Kompetenz gibt. Das Interessante ist, dass der Generalanwalt, der hier einen Schlussantrag stellt, das ist letztendlich eine Handlungsempfehlung für den Europäischen Gerichtshof auf Basis einer doch ausführlichen Untersuchung. Es ist Generalanwalt Emilio, ein zypriotischer, wenn ich das richtig im Kopf habe, Generalanwalt, der zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die Richtlinie aufzuheben ist. Und das ist natürlich mangels ausreichender Kompetenz. Und das ist jetzt natürlich ein dementsprechender Kracher, weil diese Richtlinie ja verabschiedet wurde, sowohl vom Europäischen Parlament als auch vom Europäischen Rat. Es gab Gegenstimmen, aber mehrheitlich war man hier dementsprechend dafür. Auch in den Verfahren selber hat ein Großteil der Mitgliedstaaten diese Ansicht unterstützt. Und man darf auch nicht ganz unterschätzen, dass das ja im Wesentlichen ein nicht unwesentlicher Punkt war, warum die damalige und jetzige Kommissionspräsidentin hier einen Kompromiss mit der S&D, mit den sozialdemokratischen Abgeordneten im Parlament letztendlich getroffen hat. Das war eben die Mindestlohnrichtlinie. Und diese Mindestlohnrichtlinie, die steht jetzt sozusagen auf dem Prüfstand. Das ganz wesentliche Element des Generalanwalts ist dabei, dass er sagt, die Argumentation eines Großteils der Mitgliedstaaten oder der Kommission unterliegt drei Trugschlüssen, wie er das nennt, drei Fallacies. Also ich kann das nur empfehlen zu lesen, es ist verhältnismäßig polemisch. Das Ganze und im Wesentlichen sagt er, diese drei Trugschlüsse bis dato hat der Europäische Gerichtshof zwar Entgeltbestimmungen in anderen Richtlinien sich angeschaut, aber es ging dort nie um eine Regelung des Entgelts, sondern nur um eine mittelbare Regelung des Entgelts. Das ist erstens mal falsch, weil der Ausnahmetatbestand eben das Arbeitsentgelt ausnimmt und nicht die Entgelthöhe. Also schon aus einer Wortinterpretation des Ausnahmetatbestandes würde man zu dem Ergebnis kommen. Diesen Ausnahmetatbestand so eng auszulegen, das stimmt tatsächlich nicht. Das ist der Stand der Dinge. Ich persönlich, um meine Präferenz hier auszudrücken, ich glaube, man muss verstärkt darauf schauen, was diese Ausnahme eigentlich bewirken möchte und ob die Richtlinie dann in den Sinn und Zweck dieser Ausnahme eingreift. Aus der bisherigen Rechtsprechung gibt es zwei Regelungszwecke, die, glaube ich, ganz gut nachvollziehbar sind. Der eine ist recht offensichtlich, das ist eben die Sicherung der Tariffreiheit der unterschiedlichen Systeme der Arbeitsbeziehungen in den europäischen Staaten. Die Richtlinie, Mindestlohnrichtlinie nimmt darauf Bezug, also sie unterscheidet zwischen den Staaten, die einen gesetzlichen Mindestlohn haben und denen, die das durch Tarifvereinbarungen hier machen. Ich glaube, das ist in ausreichender Weise gewürdigt und in Wirklichkeit könnte man sagen, dass die Richtlinie fast noch ein Anstoß ist, letztendlich hier verstärkt auf Tarifvereinbarungen hier zu setzen. Und das Zweite ist natürlich, und das ist die schwierigere Komponente, ist die Frage, inwieweit in Europa ein Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Entgeltniveaus stattfinden soll. Das heißt, das ist ja auch der wesentliche Faktor, warum es hier diese Richtlinie, die halt diesen Wettbewerb nach unten hin letztendlich begrenzen möchte. Ich persönlich glaube, dass durch die Kohäsionsbestimmungen der soziale Zusammenhalt der Europäischen Union ist auch ein ganz wesentlicher Faktor europäischer Politik und der rechtfertigt aus meiner Sicht eben solche Eingriffe. Und ich glaube, dass man, wenn man das denn so möchte, und ich persönlich würde sehr befürworten, dass man die Richtlinie eben dann nicht aufhebt.
Ja, und man muss ja wirklich sehen, es ist ja wirklich eine sehr zurückhaltende Regelung. Das möchte ich wirklich nochmal betonen. Ja, also wenn man sagt, dass bestimmte Kriterien auch zu berücksichtigen sind bei der Festlegung des Mindestlohns, wenn man eine bestimmte Höhe vielleicht auch nahelegt, aber jetzt ja doch nicht verbindlich macht, 60% des Medianeinkommens, oder wenn man auch jetzt sozusagen für die Tarifbindung eine bestimmte Zielrichtung sozusagen vorgibt, dann ist das ja erstmal noch keine Regelung, sondern ist es ja wirklich eher eine Verfahrensbestimmung für die Festlegung von des Mindestlohns oder von Maßnahmen, mit denen man die Tarifbindung erreichen möchte, ne? Und hier jetzt dann entsprechend davon auszugehen, dass die EU keine Kompetenz hätte, um so etwas zu tun, um das die Politik quasi zu koordinieren, das wäre schon sehr weitgehend und würde den Zielen des sozialen Europas auch entgegenstehen. Man muss ja sehen, mit der Grundrechtecharta und der europäischen Säule sozialer Rechte sind ja wirklich große Hoffnungen auch damit einhergegangen für eine soziale Dimension der EU, die ja wirklich von der Herkunft eben auch von der Herstellung eines Binnenmarktes und von wirtschaftlichen Freiheiten auch geprägt ist. Und wenn man jetzt sozusagen an so kleinen Schritten dann schon scheitert, dann wäre das auch kein gutes Zeichen für die weitere Entwicklung auch der EU, muss ich mal sagen. Also insofern müssen wir jetzt sehen, du hast es so angekündigt, Marco, dass wir einen Cliffhanger hatten beim letzten Mal. Und wir müssen sehen, dass wir den wieder haben hier, weil das war ja jetzt erstmal nur das Plädoyer des Generalanwaltes. Das haben wir jetzt mal reingenommen, weil das so ein wichtiges Thema ist und so eine überragende Bedeutung hat. Wir werden sehen, was sozusagen der EuGH daraus machen wird. Der ist ja nicht gebunden an das, was der Generalanwalt sagt, sondern kann natürlich frei entscheiden. Wir haben jetzt noch keinen Termin vom EuGH irgendwo gesehen, wann er da entscheiden wird. Das könnte dafür sprechen, dass die Diskussionen da auch intern durchaus auch vorhanden sind, sagen wir mal. Aber wir werden da natürlich dann darüber berichten, wenn die Entscheidung dann da gewesen ist.
Was ist denn der Europäische Ausschuss für soziale Rechte?
Da kommen wir zum nächsten Punkt. Der Europäische Ausschuss für soziale Rechte ist ein Gremium, das wir hier relativ selten besprechen. Aber weil wir uns sagen, auf die Rechtsordnungen Schwerpunkt beziehen, die den Beschäftigten eigene Rechte vermitteln, die also einen hohen Grad an Verbindlichkeit haben. Aber es macht ja dann immer mal auch mal Sinn, mal links und rechts zu gucken. Und jetzt hat man eine interessante Entscheidung vom Europäischen Ausschuss für soziale Rechte, der ein Gremium ist, die ESC zu überprüfen. Das ist nicht der Eurovision Song Contest, sondern die Europäische Sozialcharta. Und die ist also eine Ergänzung nochmal der Europäischen Menschenrechtskonvention und legt insbesondere wirtschaftliche und soziale Rechte fest. Da zählen dann drunter Vereinigungsfreiheit, Kollektivverhandlungen oder auch zum Beispiel jetzt mal Rechte von WanderarbeitnehmerInnen, also die zwischen verschiedenen Ländern pendeln. Geht um Schutz vor Armut oder eben auch, das hatten wir heute schon, vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Es ist aber so, dass diese recht weitgehenden Rechte nicht vor den mitgliedstaatlichen Gerichten direkt geltend gemacht werden können. Aber die Konventionsstaaten sind eben verpflichtet, ihre Rechtsordnung an diese Konvention anzupassen. Und dafür gibt es Überwachungsgremien, das ist so ein Ministerkomitee, aber es gibt eben auch den Europäischen Ausschuss für soziale Rechte, der Länderberichte verfasst und Kollektivbeschwerden von Arbeitgebern, aber auch von Gewerkschaften und NGOs entgegennimmt, ja, und dann behandelt. Und hier hatten wir so einen Fall, hier ging es um das Streikrecht, und zwar war es so, dass das Streikrecht von Soldaten und Soldatinnen in Rede stand, ja, also ein portugiesischer Fall wurde geltend gemacht, dass eben das Verbot als Soldat auch zu streiken eben gegen die Europäische Sozialcharta auch verstößt. Und im konkreten Fall hat der Europäische Ausschuss für soziale Rechte das entsprechend abgelehnt. Aber es ist trotzdem, finde ich, ein interessanter Fall, den man gut mal nachschlagen kann. Entsprechend ist natürlich so etwas wie so ein absolutes Streikverbot, ist natürlich jetzt nichts, was man irgendwie verallgemeinern kann, sondern ist eben wirklich begründet worden mit den ganz besonderen Bedingungen, die natürlich in der Armee auch bestehen und den Besonderheiten.
Ja, gerade wenn Krieg herrscht. Ne?
Ja.
Dann haben wir ein Thema, da hatten wir mal einen ganzen Podcast drüber, Ernesto. Arbeitsbedingungen bei der EZB. Was gibt's denn da?
Stimmt, da haben wir mit Christiane Schnell und Stefan Lücking mal drüber gesprochen. Ich habe mal geguckt, das war die Folge 201 und das Ganze mal ein bisschen aufgebohrt. Und wir sind ja weiterhin auch dran und gucken uns das an und gucken uns das auch rechtlich an, aber eben auch mit einem HPS-Forschungsprojekt durchaus auch, wie es in der Praxis sozusagen läuft. Insofern kann man hier jetzt mal einen kurzen Zwischenstand vermelden, weil es eben ein Urteil des Europäischen Gerichts gab. Vielleicht nochmal zur Klarstellung, das Europäische Gericht ist so die Anlaufstelle für Beschäftigte der europäischen Institution, also der EU, in eigener Sache. Ja, also wenn eigene Beschäftigte sagen, meine Rechte im Arbeitsverhältnis sind nicht beachtet worden und ich möchte dagegen klagen, dann müssen die Beschäftigten der EZB, die ja großen Teil eben in Frankfurt arbeiten, müssen dann vor das Europäische Gericht in Luxemburg ziehen mit den entsprechenden Beschwernissen, die das Ganze mit sich bringt. Und nicht nur das, auch der sonstiger rechtliche Status ist ja sehr prekär, weil die Beschäftigungsbedingungen der EZB festgelegt werden, eben durch das Board der EZB, sozusagen, ist also nicht einbezogen oder nicht wirklich jetzt mit verhandelt mit den Gewerkschaften, mit der IPSO, die haben jetzt auch eine eigene Gewerkschaft und auch nicht mit der Beschäftigtenvertretung, die es da eben gibt. Und hier hatten wir einen solchen Fall. Ein Beschäftigter der EZB war nicht damit einverstanden, wie die EZB die Methode zur Anpassung der Vergütung anwendet. Ja, da gibt es eine Regelung. Wie gesagt, alles sozusagen auch einseitig festgelegt, wie das Ganze vonstatten gehen soll, damit auch eine Vergütung nicht eingefroren ist, sondern eben im Laufe der Jahre eben auch angepasst wird. Also das ist sozusagen festgelegt, aber wie es angewandt wird, damit war er nicht einverstanden. War der Personalausschuss der EZB auch nicht einverstanden, IPSO nicht. Die haben Stellungnahmen gemacht und wurden teilweise gehört. Also es ging dann um so eine statistische Frage, ne? Inwiefern dann bestimmte Mitgliedstaaten Berücksichtigung gefunden haben in dieser Methodik. Und teilweise hatten sie Recht bekommen, teilweise aber eben auch nicht. Und das Europäische Gericht hat dann aber gesagt, sozusagen das, was übrig war, da wäre die Klage nicht berechtigt gewesen. Ich fand das im Detail, das ist recht komplex, aber es zeigt eben nochmal, wie schwierig es überhaupt ist, als Beschäftigter der EZB zu seinen Rechten zu kommen.
Da gab es ja auch kürzlich Veröffentlichung zur Mitarbeiterzufriedenheit bei der EZB, die auch nicht unbedingt dafür spricht, dass die Menschen da zufrieden sind. Mhm. Um es mal kurz und flapsig zusammenzufassen. Ja, und da passt das ja ganz gut ins Bild. Dann haben wir ein letztes Best-of. Da geht es um Sitte und Moral. Ein polnischer Lehrer mit einem Blog, der sich mit sexuellen Themen befasst hat. Und dann wurde er wie entlassen?
Genau. Also die Entscheidung ist insofern ganz interessant. Also wenn man da auch wieder ein bisschen was zum Sachverhalt sagt, weil ich glaube, damit lebt das dann abseits der abstrakten Aussagen. Worum geht es? Es gibt einen Lehrer an einer Mittelschule, der ist homosexuell. Das ist auch bekannt. Das ist aber ganz offensichtlich völlig unproblematisch. Er ist ein Lehrer, zu dem es keine Beschwerden gibt, sondern ganz im Gegenteil. Und dann gibt es zwei Vorwürfe, die sich ganz konkret geeignet haben. Das eine ist, dass er bei zwei Klassenfahrten seinen Lebenspartner mitgenommen hat, obwohl es verboten ist, quasi in der Schule außenstehende Personen zu solchen Schulveranstaltungen mitzunehmen. Das ist der eine Teil des Ganzen. Und der zweite ist, dass dieser Lehrer in einem öffentlichen Blog quasi was gepostet hat, obwohl seine Postings selber quasi keinen sexuell expliziten Inhalt gehabt haben, sondern sich eher auf seine quasi sexuelle Orientierung bezogen haben. Auf der anderen Seite war das aber ein Blog, auf dem es auch expliziten sexuellen Inhalt hier gab. Das wurde dann releviert. Es kam zu einer quasi Anzeige dort bei der Schulbehörde. Da wurden Disziplinarverfahren durchgeführt, die zum Ergebnis hatten, dass dieser Lehrer aus dem Schuldienst entlassen wurde. Er stellte sich die Frage, der hat dann dagegen Rechtsmittel eingelegt, bis letztendlich zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und er hat sich darauf bezogen, dass einerseits seine Achtung des Privat- und Familienlebens dort nicht ausreichend stattgefunden hat, insbesondere, dass er auf Basis seiner sexuellen Orientierung dort diskriminiert worden wäre, wobei der Europäische Gerichtshof da zum Ergebnis kommt, dass das, was ihm dort angelastet wird, nichts mit seiner sexuellen Orientierung zu tun hat, sondern ganz grundsätzlich damit, dass eben in einem Blog, in dem es, ich nehme jetzt nur diesen einen Vorwurf, hier diese sexuellen Inhalte hier gibt. Das zweite ist natürlich die Meinungsäußerungsfreiheit und ich glaube, das ist die interessante Sache dabei, dass die natürlich eingeschränkt werden kann. Also das ist natürlich von der Meinungsäußerungsfreiheit hier umfasst, aber für den Schuldienst gelten besondere Voraussetzungen. Und jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit Moralvorstellungen innerhalb einzelner Mitgliedstaaten, und die sind unter Umständen in Polen anders als vielleicht in Deutschland oder auch Österreich, was dort ein Lehrer, eine Lehrerin hier in ihrem Privatleben machen kann und wie halb öffentlich das in gewisser Art und Weise sein kann. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hält sich hier zurück und sagt, es gibt ja eine gewisse Diversität und es gibt eben einen gewissen quasi Bewertungsspielraum der Mitgliedstaaten. Was aber dennoch sagt, ist, dass wir im ganz konkreten Fall hier auch fragen muss, ob die Maßnahme verhältnismäßig ist. Es gibt keine Beschwerden von Lehrern und Lehrerinnen. Das Verhalten, das ihm zur Last gelegt wird, hat überhaupt keinen Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit und insbesondere hat er auch in keinster Art und Weise Schüler und Schülerinnen bezüglich ihrer sexuellen Orientierung oder sonst irgendetwas hier angesprochen. Also das waren, wenn man so möchte, zwei Silos, die nichts miteinander zu tun gehabt haben. Und im ganz konkreten Fall ist dann mit einer Entscheidung 4-3, also die ist sehr knapp ausgegangen, der Europäische Gerichtshof für Menschenrecht zum Ergebnis gekommen, dass, obwohl es diesen Bewertungsspielraum gibt, dass dennoch ein unverhältnismäßiger Eingriff in das Recht auf freie Meinungsäußerung hier war. Und ich glaube, deshalb ist die Entscheidung auch dementsprechend interessant.
Jetzt hast du mir ja eigentlich einen schönen Übergang gebaut, Martin.
Ja, so machen wir das.
Unterschiedliche Ansichten über Sitte und Moral. Und wir wollen uns ja zum Schluss nochmal über die Regierungsprogramme in Österreich und Deutschland unterhalten, sofern es denn das EU-Arbeitsrecht betrifft. Ernesto, vielleicht fangen wir mal mit Deutschland an. Was gibt's denn da an Auffälligkeiten?
Ja, also wir haben einmal, sagen wir vielleicht als kleinen Aufhänger, im aktuellen Report einen Bericht über ein Vertragsverletzungsverfahren, wo nämlich Deutschland die Whistleblowing-Richtlinie verspätet umgesetzt hat. Da gab es eine verlängerte Frist bis Ende 2022. Das Hinweisgeberschutzgesetz ist aber erst im Folgejahr in Kraft getreten. Da geht es ja um bestimmte Meldekanäle, sozusagen, die eingerichtet werden müssen, um sozusagen Whistleblowing auch zu ermöglichen. Dafür ist Deutschland vom EuGH verurteilt worden, 34 Millionen Euro Strafe zu zahlen. Also schon eine Summe, die merklich ist sozusagen und überhaupt geht, und das Symbol ist sozusagen ja auch nochmal damit verbunden, dass man eben Unionsrecht nicht beachtet hat. Insofern weist das nochmal darauf hin, wie wichtig es ist und welche Bedeutung sozusagen auch das Unionsrecht hat. Und wenn man sich den Koalitionsvertrag anguckt, da gibt es an ganz verschiedenen Stellen natürlich den Einschlag zum Europarecht. Und auch wenn man sich jetzt nur das Arbeits- und Sozialrecht anschaut, ich will jetzt nur mal die Arbeitszeit rausgreifen und die Arbeitszeiterfassung. Dazu hatten wir im letzten Report ja eine EuGH-Entscheidung. Da ging es darum, dass Arbeitszeiterfassung wirklich für alle Beschäftigte gilt, nämlich auch für Hausangestellte. Und da haben wir im Koalitionsvertrag auch eine Regelung drin, nämlich dass genau dieses Arbeitsverhältnis gefördert werden soll, nämlich dass Hausangestellte, dass also Familien, wo die Eltern beide berufstätig sind oder also nicht nur Familien, sondern eben auch sonstige Sorgeverpflichtungen haben, dann erleichtert auch eine Hilfe in der Haushaltsführung bekommen können. Und wenn man das macht, dann ist das natürlich ein Arbeitsverhältnis, wo man eben dann beachten muss, dass da auch die arbeitsrechtlichen Bestimmungen, Sozialversicherungen und eben auch Arbeitszeiterfassung auch gelten muss. Das ist sozusagen, fand ich nochmal ganz interessant. Und dann haben wir ja im Koalitionsvertrag zur Zeiterfassung einen ganz bemerkenswerten Satz, wie ich finde. Da heißt es nämlich, die Vertrauensarbeitszeit bleibt ohne Zeiterfassung im Einklang mit der EU-Arbeitszeitrichtlinie möglich. So, und wie das jetzt funktionieren soll, ja, das frage ich mich wirklich. Also wenn der EuGH explizit sagt, wirklich in jedem Arbeitsverhältnis ist die Arbeitszeit zu erfassen, dass man dann sagt, in der Vertrauensarbeitszeit soll das dann ohne Erfassung gehen, das halte ich wirklich für fraglich. Also das ist ja in Ordnung, man kann sich das ja vorstellen, ja, dass sozusagen dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin überlassen bleibt, wie es seine Arbeitszeit gestaltet. Das kann man ja ohne Probleme machen, aber also sie sollte sie zumindest erfassen. Und da, finde ich, sind wir jetzt wirklich in einer interessanten Entwicklung und das können wir mal beobachten, wie sich das in die Praxis dann umsetzt.
Wie lange dauert denn so ein Verfahren vom EuGH? Oder bis man da gelandet ist und dann alles wieder rückgängig und umgesetzt? Da haben wir doch bestimmt schon eine neue Regierung.
Das ist zu erwarten, vor allem wenn die Regierung jetzt erst nochmal braucht, um das zu prüfen und das Gesetz nochmal ein bisschen auf sich warten lässt. Das kann natürlich ohnehin sein. Wir müssen eh mal schauen. Ne? Der letzte Koalitionsvertrag ist ja auch gar nicht vollständig umgesetzt worden. Insofern, das hängt natürlich davon ab, also welches Gericht dann vorlegt. Ne? Wenn ein Gericht in der ersten Instanz dem EuGH vorlegt, dann können wir rechnen, wenn das Gericht schnell ist, vielleicht ein Dreivierteljahr sozusagen mit der Vorlage und dann nochmal mindestens diesen Zeitraum dann bis zur Entscheidung vom EuGH. Also wenn wir sehr schnell sind, sind wir so bei 1,5-2 Jahren. Aber vermutlich geht das ja erstmal durch alle Instanzen in Deutschland, sodass du völlig recht hast, dass wir da nicht mit einer schnelleren Entscheidung rechnen können.
Ich habe nur dran gedacht, weil wir kennen das ja, dass dann trotzdem einfach alles umgesetzt wird, was man gerne möchte und das dann einfach von den Gerichten kippen lässt und dann sage ich, ja, können wir nichts machen.
Ja, das könnte natürlich sein. Wir werden sehen.
Ja. Martin, wie sieht's denn in Österreich aus?
Ja, also nur ein bisschen zur Kontextualisierung. In Österreich ist ein Regierungsprogramm zwischen drei Parteien. Das ist in Österreich ein ziemliches Novum. Das ist die konservative ÖVP, die Sozialdemokratische Partei und die NEOS. Das ist sozusagen unsere wirtschaftsliberale Partei. Also die haben es einmal versucht, dann hat es nicht funktioniert. Dann hat man die rechtsextreme FPÖ quasi damit betraut. Die hat niemanden gefunden, der es mit ihr gerne macht. Also man sieht schon, das war auch in Österreich ein ziemlich langwieriger Prozess. Und das Regierungsprogramm spiegelt das so ein bisschen wider, dass es so von allen dreien so unterschiedliche Themen gibt. Das Ganze steht natürlich bei uns schon. Es gibt ein massives Budgetdefizit und das Defizitverfahren sozusagen durch die EU steht quasi im Raum. Das heißt, arbeitsrechtlich die erste Maßnahme, wir haben eine sehr großzügige Regelung zu einer sogenannten Bildungskarenz gehabt. Das heißt, aus Arbeitsmarktmitteln konnte man mit dem Arbeitgeber vereinbaren, bis zu einem Jahr und man dann de facto ein Arbeitslosengeld für eine Bildungsmaßnahme nach eigener Wahl bekommen. Das hat man gestrichen, im Wesentlichen aus Budgetgründen. Das ist so das, was bei den Beschäftigten sehr unmittelbar angekommen ist. Fürs Arbeitsrecht selber haben wir das Lieblingsprogramm von konservativen und liberalen Parteien, Regulierungsdichte im Arbeitsrecht evaluieren und alles soll einfacher werden. Schauen wir mal. Wir haben drei große Themen. Das eine ist, was in Österreich gerade sehr stark diskutiert wird, ist die Teilzeit. Also, dass man Vollzeit attraktiviert in unterschiedlicher Art und Weise, nicht, dass man Teilzeit diskriminiert. Wir haben in Österreich ein ganz massives Thema, der Mehrarbeitszuschlag für Teilzeitbeschäftigte. Das heißt, wenn man über das Arbeitszeitausmaß das Vereinbarte arbeitet, kriegt man einen 25-prozentigen Zuschlag. Bei Vollzeitbeschäftigten wären das 50%, nämlich Überstunden. Im Lichte der aktuellen deutschen Entscheidungen, Lufthansa Cityline und diese KL-Dialysezentrum, erscheinen diese Zuschläge sehr, sehr schwierig zu rechtfertigen. Wir finden im Regierungsprogramm Überprüfung des Mehrarbeitszuschlages auf seine Wirkung. Ganz offensichtlich möchte man hier eine sachliche Rechtfertigung in irgendeiner Art und Weise konstruieren, bei der ich mir nicht sicher bin, ob sie funktionieren wird. Ganz konkret haben wir, und damit komme ich schon zum Schluss, drei Themen. Das eine ist die Wochenendruhe. Das ist die ungarische Entscheidung MAFSTAT zur wöchentlichen und zur täglichen Ruhezeit, die gesondert quasi ausgewiesen werden muss. Wir haben eine wöchentliche Ruhezeit von 36 Stunden und eine tägliche Ruhezeit in einem anderen Gesetz geregelt. Und es gibt das Risiko, dass man die miteinander kombinieren muss. Da steht im Regierungsprogramm drin eine Klarstellung, dass die bisherige Rechtslage und Praxis beibehalten werden kann. Also die Entscheidung ist schon ein bisschen älter, hätte man schon länger machen können. Wir haben im Zusammenhang mit der Bezahlung und der Berücksichtigung von Ausfahrt- und Weiterbildungen eine überschießende Regelung geschaffen in Umsetzung der Richtlinie für die transparenten und vorhersehbaren Arbeitsbedingungen. Da steht dann drin, eine überschießende Regelung differenziert zurückführen. Da ist ganz offensichtlich etwas passiert. Und das Dritte ist jetzt was Positives, damit man mit einem positiven Ende schließen kann. Die Möglichkeit der Anwendung von Kollektivverträgen auch für arbeitnehmerähnliche Personen. Also in Österreich haben wir bis dato nicht so eine Regelung wie in Deutschland. Ich glaube 12a Tarifvertragsgesetz, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die Möglichkeit des Abschlusses von Tarifverträgen mit normativer Wirkung auch für Arbeitnehmerinnen ähnliche, das haben wir nicht. Die Mitteilung der Europäischen Kommission zur Anwendung auf die Solo-Selbstständigen, die sieht das eigentlich vor. Und ganz offensichtlich gibt es in Österreich jetzt einen politischen Willen, das umzusetzen. Nicht zuletzt auch im Lichte, dass einer der großen Fahrrad-Essenszusteller, der noch Dienstverträge hatte, alle Dienstverträge gekündigt hat und die Personen alle auf freie Dienstverträge umstellt. Und dass man da irgendwie schon fast in ein aktionistisch meint, jetzt machen wir was, damit wir zumindest die Scheinselbstständigkeit, wenn wir sie schon nicht bekämpfen, dann zumindest unter das Dach eines Tarifvertrages hinbekommen. Das wäre sozusagen mein guter Outcome. Wenn das nützen würde, dann wäre das zumindest hier eine Klarstellung, dass Gewerkschaften hier mit normativer Wirkung auch Tarifverträge für diese Personengruppen abschließen können. Und das wäre sicher nicht schlecht.
Ja, da sieht man, finde ich, wie auch im Detail, wie ähnlich die Debatten sind, ne? Also, dass sozusagen trotz der hohen Zahlen auch an Arbeitsstunden, die geleistet werden im Jahr, wie in Deutschland sind wir auf einem Rekordniveau. Ich weiß nicht, ob das in Österreich auch so ähnlich ist, in der Gesamtzahl an Arbeitsstunden volkswirtschaftlich betrachtet, und dass man trotzdem sagt, wir müssen die Arbeitszeiten erhöhen und dann auch diese Detailregelungen zur steuerfreien Mehrarbeitsvergütung. Und diese Debatten werden wir auch hier alle führen, und insofern haben wir da doch eine bemerkenswerte Ähnlichkeit in den Vorhaben.
Und damit wären wir am Ende der Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ernesto Klengel und Martin Gruber-Riesack. Danke euch beiden.
Ja, danke Marco.
Danke dir.
Und an unsere Hörerinnen und Hörer am Ende wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr uns per E-Mail an systemrelevant@böckler.de antickern. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte dahin. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir zwei, und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.
Das war systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.